Lass uns noch einmal beten. Ja, Herr, das ist unsere Sehnsucht, unser Wunsch, dass wir als Einzelne und als ganze Gemeinde dich in dieser Weise anbeten. Und dass wie ein Herz, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, unsere Herzen sich danach sehnen, dich zu loben und dich besser kennenzulernen, Herr, und dir zu dienen. Und vor dir zu leben und nicht in den Gewohnheiten unseres Alltags zu versinken, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du uns diesen Gottesdienst schenkst. Wir danken dir für alles, was wir schon gemeinsam singen durften, was wir jetzt hören durften. Wir danken dir für dein Wort. Und Herr, lass alles dazu dienen, dass du geehrt wirst und dass deine Gemeinde gebaut wird zu deiner Ehre. Amen. Liebe Gemeinde, Reformationszeit. In der kommenden Woche bekommen die Bürger einen freien Tag geschenkt, weil vor 500 Jahren ein Mönch einen Sturm entfesselte. Können wir heute noch dankbar sein? 31. Oktober, Gedenktag der Reformation, einmaliger bundesweiter Feiertag. Das heißt, die Reformation hatte offensichtlich eine solche Wucht, dass selbst Leute, die in ihrer Mehrheit relativ wenig von der theologischen Tiefe des Reformationstages begreifen, uns trotzdem einen Feiertag dafür bescheren. Das ist hochinteressant. Was damals ein Ort am Rande der Zivilisation war, so Luthers Originalton über Wittenberg, ein Ort am Rande der Zivilisation, das ist in diesem Jahr fast so etwas wie ein kulturelles Zentrum Deutschlands, wo sich prominente Politiker die Klinke in die Hand geben. Die Leute in Wittenberg, die wissen das schon, immer wieder fährt ein neuer Konvoi mit Blaulicht und Motorrädern voran durch die Straßen der Stadt zu irgendeiner der bedeutenden Besichtigungsstätten. Gestern war auch eine Delegation aus unserer Gemeinde vor Ort, aber natürlich ohne Blaulicht und Motorräder vorweg, um den Bekenntnistag zu begehen dort, zu feiern, um das Wort Gottes zu verkündigen und über die aktuellen Herausforderungen nachzudenken. Reformation statt Ökumene lautete das Motto. Wir sind sehr, sehr dankbar für den Verlauf. Wir danken für alle Fürbitte, für alle Unterstützung, für alle Mitarbeiter, die viel investiert haben, viel Liebe, viel Kraft in dieses Projekt. Für alle, die gestern dabei waren vor Ort und auch hier zu Hause, gab es eine Übertragung insgesamt an mehr als 20 zugeschalteten Stellen in Deutschland, Österreich und sogar bis nach Bulgarien waren Menschen dabei. Und wir hoffen, dass wir schon bald die Vorträge ins Netz stellen können und werden über die Homepage weiter darüber informieren. Die Reformation war ein noch viel größeres Wunder, das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, als den meisten Zeitgenossen bewusst ist. Denn der Thesenanschlag am 31.10., mit dem das öffentlich losging, war ja nur ein Anfang. Auch die Bibelübersetzung, so bedeutsam sie zweifellos ist, die Bibelübersetzung Luthers, so dass die Bibel erstmals in einem Deutsch vorlag, das die Leute verstehen konnten und das dann begünstigt durch den vorher erfundenen Buchdruck von Gutenberg schnell verbreitet wurde, ist nur ein Aspekt. Der letzte Durchbruch Luthers zum Evangelium erfolgte ja wahrscheinlich erst circa ein Jahr nach dem offiziellen Reformationstag im Jahr 1518, als er mit Hilfe von Römer 1, Vers 16 und 17 begriff, Christus allein ist mein Retter. Und was er am Kreuz tat, das genügt. Und von da an war die Reformation endgültig nicht mehr zu bremsen, trotz der, und das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, menschlich ausweglosen Gesamtsituation. Machen wir uns doch nochmal die politische Konstellation jener Tage klar. Auf der einen Seite der Kaiser, auf der anderen Seite der Papst. Der Islam steht vor den Pforten. Und trotz allem setzt Gott sein Evangelium durch. Trotz der Bannung Luthers durch den Papst im Januar 1520, trotz der Reichsacht, die der Kaiser verhängte im Mai 1521 nach dem Wormser Reichstag. Menschlich gesprochen stand die Reformation immer wieder auf der Kippe. Auch die Reformatoren selbst haben Fehler gemacht, theologische Fehler begangen, strategische Fehler begangen. Tja, und dann dieses wenn man es so nennen will, dieses Seuchenjahr der Reformation 1546, 47. Der Kaiser startet eine neue Offensive gegen die Protestanten. Er hat den Rücken jetzt frei, weil er einen Waffenstillstand mit den Türken ausgehandelt hat. Er schließt ein Kriegsbündnis mit dem Papst. In Köln scheitert der Versuch des Bischofs Wied, dort Köln für die Reformation zu gewinnen. Es war ja immer die Frage, welche der großen Regionen wendet sich der Reformation zu, der großen Landesfürstentümer, der großen Städte. Wied hat dort viel versucht. Stellen Sie sich vor, der Kölner Dom wäre heute evangelisch. Und das scheitert. Tragisch, es scheitert tragisch. Luther stirbt am 18. Februar 1546, dann im April die Niederlage der landesfürstlichen Truppen gegen den Kaiser bei dieser berühmten Schlacht auf der Lochauer Heide. 1547 dann bricht einer der evangelischen Landesfürsten aus der gemeinsamen Front aus, wendet sich gegen seinen Kollegen, entreißt dem auch noch quasi sein Fürstentum. Ausgerechnet dieser Kollege, den der entmachtet, war Luthers Fürsprecher. Der paktiert dann, dieser andere Landesfürst, mit Kaiser und Papst. So viele Hindernisse. Und Heilbo Augustinus Obermann schreibt, gerade der blühenden Reformation in den Städten wurde der Nacken gebrochen. 15 Monate nach Luthers Tod am 19. April 1547 muss Wittenberg kapitulieren. Sein Schutzherr Johann Friedrich verlor die Kurwürde samt eines großen Teils seiner Länder. Fürstlicher Verrat, kaiserliches Diktat und päpstliches Dekret. Wer hätte jetzt noch auf eine Zukunft der Reformation in Deutschland gebaut? Fragt einer der bedeutendsten Reformationshistoriker, Heilbo Augustinus Obermann. Es beginnt die Unterdrückung der Protestanten, widerständige Geistliche werden inhaftiert oder müssen flüchten. Das ist auch ein Teil der Reformationsgeschichte. Und 500 Jahre später, in der Oktoberwoche 2017, ist die Reformation immer noch nicht tot. Obwohl Reformation inzwischen ja noch viel schlimmer angegriffen wird als damals, nämlich inzwischen wird sie noch viel stärker, das wurde bereits erwähnt, von innen angegriffen, nämlich von jenen, die für sich beanspruchen, die eigentlichen Sachwalter der Reformation zu sein. Im Namen der evangelischen Kirche wird die Reformation angegriffen, noch von denen, die offiziell die Reformation feiern. Und einer der Belege, darüber habe ich gestern auch in Wittenberg gesprochen, ist diese Denkschrift Rechtfertigung und Freiheit, offiziell von der EKD herausgegeben, wo sie auf Seite 84, 85 ganz schlicht sagen, man kann die Bibel nicht mehr wie zur Zeit der Reformation als Wort Gottes bezeichnen. Und wo sie gleichzeitig sagen, die Frage, ob der Mensch einen gnädigen Gott braucht, das gehört eigentlich ins Mittelalter, diese Frage. Das ist nicht mehr unsere Frage. Im Namen der EKD. Und viele Kritiker von außen können sich nur noch wundern, was da behauptet wird, was da passiert. Und der Philosoph Peter Sloterdijk hat letztes Jahr in einem Beitrag für die Neue Zürcher Zeitung gesagt, der Protestantismus ruht seit geraumer Zeit im Abklingbecken der Geschichte. Also das Abklingbecken ist für Brennelemente, die abkühlen. Und das war eine sehr, sehr kritische, sehr tragische Analyse. Und trotzdem, die Gemeinde Jesu lebt. Die Inhalte der Reformation leben. Das Reich Gottes breitet sich weiter aus. Das ist die Botschaft dieser Tage. Und wir fragen, wie ist das möglich? Und die Antwort finden wir in unserem Predigttext heute Morgen. Es ist ein etwas größerer Abschnitt, den wir uns gemeinsam vorgenommen haben, den Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel finden. Und es wird, hoffe ich, hilfreich und wichtig sein, die Dynamik dieses Abschnittes zu verstehen. Deswegen haben wir diesmal auch einen größeren Textbereich abgedruckt. Und wir fragen und hoffen, dort eine Antwort darauf zu finden. Wie funktioniert die Dynamik des Reiches Gottes? Das ist unser Thema heute Morgen. Wie funktioniert die Dynamik des Reiches Gottes? In den Versen davor, die wir zuletzt ausgelegt hatten, Vers 14 und 15, hat ja Jesus nochmal sein Grundsatzprogramm formuliert. Nachdem Johannes gefangen genommen war, Johannes der Täufer, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe oder beziehungsweise nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Predigt vom Reich Gottes. Das ist das Programm. Jesus sagt, in mir, in meiner Person ist das Reich Gottes da, ist Gott gekommen, um euch zu retten. Und jetzt kommt es darauf an, wo das Reich Gottes da ist, dass ihr hereinkommt in dieses Reich, dass ihr zu mir kommt, in Jesus ist das Reich Gottes da, in seiner Person. Und jetzt müssen noch Menschen in dieses Reich reingebracht werden und dadurch wird dieses Reich dann weiter wachsen. Und in dieser Formulierung herbeigekommen oder nahe herbeigekommen, da steckt auch noch diese Spannung. Es ist schon da, aber da kommt noch mehr. Es ist bereits da in der Person Jesu. Aber wir haben noch viel mehr zu erwarten. Das Reich Gottes wächst zunächst, macht die Bibel deutlich, mit jedem einzelnen Menschen, der sich zu Jesus bekehrt. Noch ist es unsichtbar, aber real. Es ist da, wo Jesus ist. Und wo ein Mensch sich bekehrt, ist Jesus bei ihm und dann ist da auch das Reich Gottes. Bei seinen Nachfolgern, in seiner Gemeinde, bei denen, die durch ihn gerettet werden. Wo ein Mensch sich zu Jesus bekehrt, da ist Jesus jetzt auch. Und da ist das Reich Gottes. Jesus hat das in Lukas 17, Vers 20 bis 21 so ausgedrückt. Er hat gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann, also mit Augen. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Etwas freier kann man übersetzen, ist inwendig in euch, ist also da, wo Jesus ist. Ja, es wird der Tag kommen, das hat Gott fest versprochen, dass sein Reich sichtbar und machtvoll in dieser Welt herrschen wird. Er wird kommen, haben wir eben auch bekannt, zu richten die Lebenden und die Toten. Das wird kommen. Das wird so sicher kommen wie das Amen auch in unserer Kirche. Es wird kommen. Das hat er versprochen. Er hat uns den Zeitpunkt nicht gesagt, wann es sein wird. Aber er hat gesagt, dass er kommen wird. Und wir werden das auch im Markus-Evangelium noch lesen. Kapitel 13, ab Vers 24, in jenen Tagen. Nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und jetzt Markus 13, Vers 26. Und dann wird man den Sohn des Menschen, also Jesus, in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird kommen. Und dann kommt das Reich Gottes sichtbar und mit Macht. Aber noch wächst es wie ein Senfkorn, wie Jesus gesagt hat. Und deswegen lehrt Jesus uns ja auch im Vater Unser, dass wir später wieder sprechen werden, beten, dein Reich komme. Wir beten noch dafür. Und doch ist es schon da. Und hier in den Versen erfahren wir jetzt auch, wie das Reich Gottes zur Zeit kommt. Mit welcher Methode Jesus sein Reich zur Zeit baut. Und warum trotz aller Bekämpfung die Reformation nicht gescheitert ist. Hier liegt die Antwort. Und es fällt sofort auf, ab Vers 16, eine unheimliche Dynamik durchzieht diesen Bericht. Jetzt ist das Programm formuliert und jetzt geht's los. Szene reiht sich an Szene und dann immer wieder dieses typische Wort von Markus, Eutys, Eutys, sogleich, das eine, das andere, das nächste. Szene um Szene zieht an unserem Auge vorbei. Und wir bekommen mit, wie Jesus da vorgeht. Und wir haben das hier auch in unserem Text einmal zum Beispiel in Vers 28, wie sich das ausbreitet. Ne? Das Gerücht von ihm, also die Botschaft von ihm, verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Und in Vers 33, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Da kommt unheimlich viel in Bewegung, wie wir hier sehen. Und wie reagieren die Menschen nun auf Jesus? Lasst uns diesen Text im Zusammenhang lesen. Sie haben den vor sich auf Ihrem grünen Gottesdienstzettel oder können es auch in Ihrer mitgebrachten Bibel vergleichen. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Also er ist Jesus. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, der auch im Schiff war und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff, also den Angestellten, und folgten ihm nach. Und sie begaben sich nach Kapernaum. Und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und dann schildern die Verse 21 bis 34 gewissermaßen einen Arbeitstag in Kapernaum am Sabbat. Er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa, also im Norden. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Das Reich Gottes ist da, aber wie kann es nun wachsen? Wie funktioniert die Dynamik des Reiches Gottes? Wie werden die Menschen hineingebracht? Und die erste Antwort, die wir hier finden, lautet durch berufene Menschenfischer. Das ist Punkt 1. Durch berufene Menschenfischer. Es ist ein quick lebendiges Fischereigebiet dort. Ein Historiker hat ca. 16 Häfen gezählt. Wahrscheinlich mehr als 200 Boote sind dort regelmäßig im Einsatz gewesen. Jesus hat seinen Stützpunkt zu der Zeit in Kapernaum offensichtlich und er beginnt jetzt diese große Galiläa-Mission, beruft Simon und Andreas, den war er schon in Judäa begegnet, die kannte er schon. Das kann man nachlesen in Johannes 1, Vers 40 folgende. Also die beiden waren gewissermaßen auf diese Begegnung schon vorbereitet, auf diesen jetzt viel radikaleren Schritt, zu dem Jesus sie auffordert. Er trifft sie mitten bei ihrer Arbeit, trifft sie mitten in ihrem Alltag. Diese erste Begegnung Judäa, das war Ausnahmesituation gewesen. Aber jetzt trifft er sie mitten in ihrem Alltag. Sie waren professionelle Fischer. Wahrscheinlich hatten sie einen mittelständischen Familienbetrieb. Also die Jünger waren nicht, wie das manchmal so dargestellt wird, so ein Lumpenproletariat, was eine politische Theologie aus ihnen machen wollte, sondern das waren wahrscheinlich solide Mittelständler mit einem Betrieb, mit Angestellten. Die saßen auch nicht als Angler mit der Angelrute auf dem Campingstuhl am Ufer, sondern sie arbeiten mit Netzen, mit Wurfnetzen, mit Schleppnetzen. Das ist ihr Job. Übrigens, in Lukas 5 wird diese Szene viel ausführlicher beschrieben, aber wir wissen ja, Markus ist der Gewährsmann von Petrus. Und offensichtlich verkneift sich Petrus das hier offensichtlich, zu viel von sich selbst zu erzählen, um nicht seine eigene Person zu sehr in den Mittelpunkt zu rücken. Es ist interessant, wie zurückhaltend hier über die Rolle von Petrus geschrieben wird, im Vergleich zu Lukas 5. Können Sie dort auch nochmal vergleichen. Ja, und dann kommt diese radikale Forderung, die Jesus in Vers 17 ausspricht. Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und bei den anderen beiden geht es genauso. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, sein Bruder Johannes, die auch im Schiff waren. Sie flickten die Netze und sogleich berief er sie und sie folgten ihm nach. Ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Das ist ein dramatischer Auftrag. Ich werde bewirken, so kann man es wörtlich übersetzen, dass ihr Menschenfischer werdet. Das ist nicht nur ein folkloristisches Wortspiel, sondern jüdische Ohren hören darin einen zutiefst ernsten Ton. Was heißt Menschenfischer? Im Alten Testament ist Gott der Menschenfischer. Gott selbst ist der Menschenfischer im Alten Testament. Das muss man als Hintergrund wissen. Das steht zum Beispiel in Jeremia 16, Vers 16 und 17. Gott sammelt sein Volk zum Gericht. Er ist der große Menschenfischer und er schickt dafür ausgesandte Fischer und Jäger, die sein Volk zum Gericht sammeln. Jeremia 16, da ist es in Vers 16, sieh, ich will viele Fischer senden, spricht der Herr, die sie fischen sollen. Danach will ich viele Jäger senden, die sie jagen sollen von den Bergen und aus allen Felsenklüften, denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Sie sind nicht verborgen vor meinem Angesicht, ihre Schuld ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Und jetzt sammelt er sie durch die Menschenfischer und durch die Menschenjäger zum Gericht. Das ist der alttestamentliche Hintergrund. Nun, das ist hier nicht mehr nötig, sie zum Gericht zu sammeln. Denn wer ohne das Reich Gottes lebt, wer jenseits des Reiches Gottes lebt, steht sowieso unter dem Gericht Gottes. Das Netz des Evangeliums ist ein Rettungsnetz. Es wird den Leuten nicht gegen ihren Willen übergestülpt, sondern vielleicht könnte man es im Bild sagen, Jesus und seine Leute halten den Menschen das Netz hin. Nun spring doch rein. Es ist alles vorbereitet für dich. Komm, es ist alles bereit. Spring ins Netz. Und doch, in einem tieferen Sinne, sammeln auch die heutigen Menschenfischer die Menschen zum Gericht. Das müssen wir uns klar machen. Wo wir das wirkliche Evangelium verkünden, da rufen wir die Menschen in das Gericht Gottes hinein. Wir stellen sie unter den Schuldspruch Gottes. Wir sagen, du Mensch, du bist ein verlorener Sünder vor Gott. Du hast ihm so unendlich viel Böses angetan, ob du es weißt oder nicht. Du hast ihn ignoriert, du hast ihn links liegen gelassen. Du bist deinen eigenen Weg gegangen, du wolltest dein eigener Gott sein. Du stehst unter dem Verdammungsurteil Gottes. Das Evangelium kann nicht gesagt werden, ohne dass wir die Menschen in das Gericht rufen, Menschenfischer. Wir rufen sie ins Gericht Gottes. Sie müssen erkennen und sie müssen zugeben, so wie wir, als wir zum Glauben kamen, zugeben mussten, dass unser Leben unter dem Verdammungsurteil Gottes steht. Wie es in dem berühmten Lied heißt, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Und nur wer sich diesem Gericht stellt, sagt die Bibel, nur wer sich vor Gott als schuldig bekennt, nur der wird gerettet. Jeder Gerettete wird gerettet durch das Gericht hindurch. Und Wilhelm Busch hat es so oft gesagt, er hat gesagt, mein Gericht hat schon stattgefunden, nämlich auf Golgatha. Als Jesus starb und die Strafe für unsere Schuld trug, da fand mein Gericht statt. Und jeder, der sich jetzt unter dieses Kreuz stellt und sagt, ich danke dir, Herr, dass du mein Gericht ertragen hast, das hätte ich verdient. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Der ist durch, der ist drin im Reich Gottes. Und deswegen, wir rufen, wenn wir die Menschen zu Jesus rufen, wie die alten Menschenfischer, wir rufen sie ins Gericht und dadurch ins Reich Gottes. Denn er hat das Gericht getragen. Da hat er mein Gericht erduldet. Und du wirst nicht in den Himmel kommen können. Du wirst nicht ins Reich Gottes kommen können, wenn du nicht durch dieses Gericht durchgehst. Wenn du nicht an den Punkt kommst, wo du dich vor Jesus beugst und sagst, es war meine Schuld, die dich dahin gebracht hat. Aber ich danke dir, dass du sie für mich getragen hast. Aber das Ziel ist eben das Gegenteil vom Gericht, sondern das Reich Gottes. Und dafür setzt Gott jetzt seine Menschenfische ein. Dafür setzt er uns ein. Und die Jünger damals waren die ersten berufenen Menschenfischer, aber am Ende des Matthäus-Evangeliums macht Jesus klar, jetzt gehört das zum Auftrag jedes Christen, geht hin in alle Welt. Wir sind Menschenfischer im besten Sinne des Wortes. Wir sind nicht der Rattenfänger von Hameln, wir sind keine sektiererischen Manipulateure, wir sind Menschenfischer in dem Sinne, wie Jesus ein Menschenfischer war. Wir rufen Menschen ins Gericht Gottes. Und genau dieses Prinzip wurde in der Reformation wiederentdeckt. Die haben das nicht immer konsequent umgesetzt, wie wir das auch nicht immer konsequent umsetzen. Aber das Stichwort bei den Reformatoren war Priestertum aller Gläubigen. Das ist das, worauf es ankommt. Priestertum aller Gläubigen. Das sind die Menschenfischer. Was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Brückenbauer. Ein Priester baut die Brücke ins Reich Gottes. In der römisch-katholischen Kirche glaubten sie, es gäbe bestimmte Experten, bestimmte Priesterprofis, die den Menschen stellvertretend Brücken ins Reich Gottes bauen. Und wenn man dann zu diesen Priestern geht und an ihren Ritualen teilnimmt, dann wäre das die Brücke ins Reich Gottes. Aber so hat Gott es nicht gesagt. Und die Reformation entdeckte, Gott will jeden Einzelnen persönlich zum Glauben rufen und dann zu einem Menschenfischer machen, zu einem Priester, der anderen hilft, zu Gott zu finden. Der Menschen sozusagen mit Jesus zusammenbringt. Das ist unsere Aufgabe. Und das heißt, du bist ein Menschenfischer, wenn du ein Christ bist. Ganz gleich, in welche Lebenssituation Gott dich hineingestellt hat. Ganz gleich, welchen Beruf du zurzeit hast. Das haben die Reformatoren begriffen. Sie haben gesagt, wenn du als Handwerker in einer Werkstatt arbeitest, wenn du irgendwo Räume putzt, als Raumpfleger oder Raumpflegerin, wenn du Student bist und in deinem Hörsaal sitzt, wenn du als Lehrerin Kinder unterrichtest, wenn du als Straßenkehrer für die Sauberkeit in der Öffentlichkeit sorgst, wenn du als Mutter vor allem zu Hause bist und deine Kinder unterstützt und deinen Mann unterstützt und dich in deinem Umfeld dort sehen lässt, wo Leute dich brauchen. Und darum hat die Reformation, das gehört auch in diesen Zusammenhang,
Darum hat die Reformation den weltlichen Berufen eine völlig neue Würde gegeben. Dadurch ist überhaupt erst der Begriff Beruf entstanden für unsere Erwerbstätigkeit. Weil Luther gesagt hat, wenn du ein Christ bist und Gott dich an einen bestimmten Platz gestellt hat, dann bist du berufen. Das ist dein Beruf von Gott her. Und wozu bist du berufen? Du bist berufen, Gott zu dienen. Als Handwerker, als Malermeister, als Lehrer, als Jurist, als Rentner. Du bist berufen an der Stelle, wo Gott dich hingestellt hat, als Schüler, als Student. Du bist berufen, dort Gott Ehre zu machen, dort Gott zu dienen und dort ein Menschenfischer zu sein. Das ist deine Berufung. Und manchmal, das sehen wir hier, das ist nicht Standard, aber das geschieht manchmal, ruft Gott Menschen auch aus ihren alten Berufen heraus. Auch das geschieht. Die vier Männer hier, die müssen für eine Zeit lang ihre alten Berufe verlassen. Ich habe vor wenigen Tagen mit einem Geschäftsmann gesprochen. Ich schätze, der wird zu Ende 50 sein. Und der sagte mir, ich habe vor kurzem eine Anfrage bekommen, ein christliches Tagungszentrum zu leiten. Die brauchten jemanden und die sagten, okay, du hast Erfahrung, du kennst dich mit Management aus, du bist halt auch ein überzeugter Christ, du kannst Bibelarbeiten halten. Da müssen, ich glaube, um die 50 Mitarbeiter geführt werden. Wir brauchten jemanden wie dich. Und wir können uns denken, dass Gott dich an dieser Stelle haben will. Bist du bereit? Oh, er sagt, das hat ihn ganz schön getroffen. Und gut, die vier Kinder sind aus dem Haus. Seine Frau war sehr offen für diesen Gedanken. Aber das war plötzlich nochmal die Aufforderung von Gott. Und er sagte, Mensch, was sollte ich denn sagen? Was für Gegenargumente hatte ich denn? Dann sagte er, er hätte sich eine Liste gemacht, Argumente, die dafür sprechen, diesen Ruf anzunehmen, Argumente, die dagegen sprechen. Und er sagt, alle Argumente auf seiner Gegenliste hätte Gott eins nach dem anderen ihm gewissermaßen durchgestrichen. Und am Ende sagte er, da blieben nur noch als Gegenargumente mein Dienstwagen, mein Haus und das Gehalt. Und dann habe ich eine Nacht damit gekämpft, sagt er. Und dann war es mir, als ob Gott mir sagen würde, und das sollen Gründe sein, das sollen Gründe sein, um nicht in diesen Dienst zu gehen. Und er sagt, da war die Sache klar. Und seine Frau zieht mit. Und er hat es gewagt. Herausgerufen aus seinem normalen Umfeld. Jetzt sind sie dort eben in eine Wohnung gezogen und freuen sich, diesen Dienst für Gott tun zu können. Dienstwagen abgegeben, Haus vermietet. Ein völlig neuer Abschnitt. Anfang 60, schätze ich mal, so das Alter. Die hat Gott so rausgerufen. Das macht Gott nicht immer. Aber das kann er auch mal machen. Wichtig ist unsere Grundhaltung, dass wir in unserem Herzen sagen, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Ich will ein berufener Menschenfischer sein. Und wo immer du mich hinstellst, da will ich sein. Und wo du mich hinsäst, da will ich für dich blühen, Herr. Das ist das Erste. Also, wie breitet sich die Dynamik des Reiches Gottes aus? Durch berufene Menschenfischer. Und Gott führt jedes seiner Kinder individuell. Und dann sehen wir weiter, wie kann das geschehen? Was bedeutet das praktisch, Menschenfischer zu sein? Und das zeigt uns Markus dann gleich am Beispiel von Jesus selbst, wie er das gemacht hat. Und das ist unser zweiter Punkt. Wie breitet sich das Reich Gottes aus? Wie funktioniert die Dynamik des Reiches Gottes? Erstens, also durch berufene Menschenfischer. Zweitens, wenn Sie mitschreiben, durch göttliche Machtworte. Zweitens, durch göttliche Machtworte. So breitet sich das Reich Gottes aus. Was ist das Entscheidende an diesem Abschnitt? Das ist die Durchschlagskraft von Jesu Worten. Das sehen wir in Vers 22 und in Vers 27. Wenn Sie wieder in unserem Markus 1 nachschauen, Vers 22 und in Vers 27. Jesus befreit ja diesen Besessenen, aber worüber staunen Sie, Leute? Hier steht, sie erstaunten über seine Lehre. Das wird betont, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hatte. Und dann kommt das in Vers 27 nochmal und sie erstaunten alle, man könnte auch sagen, sie erschraken alle, sodass sie sich untereinander fragten, Vers 27, was ist das? Was für eine neue Lehre ist das? Mit Vollmacht gebietet er. Also das ist das Entscheidende an diesem Punkt, die Durchschlagskraft von Jesu Worten durch göttliche Machtworte. Jesus handelt mit dem Wort. Jesus handelt mit seinem göttlichen Wort. Das sehen wir hier, mit seinem Machtwort. Kurz die Situation, es ist Sabbat. Jesus geht in die Synagoge, er predigt, die Leute merken auf, sie merken, es ist irgendwas anders als sonst. Und in dieser angespannten Situation fängt plötzlich jemand zu schreien an, wild und unkontrolliert. Das ist Vers 23, das hat auch etwas Beklemmendes. Ja, und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie. Mancher Zeitgenosse würde vielleicht denken, das ist der Toronto-Segen, da ist jemand so von Gottes Geist gepackt. Aber wenn in einer öffentlichen Versammlung jemand schreit, plötzlich schreit, wo das nicht hingehört, hat das etwas Beklemmendes. Ich erinnere mich noch dran, als junger Pfarrer in Osnabrück tauchte eine Frau im Gottesdienst auf, die keiner kannte. Gut, es waren immer viele Fremde dort. Und sie setzte sich ziemlich nah, weit nach vorne. Die Kanzel war relativ weit oben. Und dann plötzlich fing sie an zu schreien und mich zu beschimpfen, was ich für ein mieser Kerl wäre und so. Wir hatten ihn nie gesehen. Und unsere Mitarbeiter haben natürlich versucht, sie zu beruhigen. Es war eine ziemlich unheimliche Stimmung in dem Moment. Dann habe ich die Gemeinde erstmal eine Strophe singen lassen, dass wir versuchen konnten, diese Dame zu beruhigen. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie krank war. Sie hatte sich quasi dahin verirrt, hatte ihre Tabletten nicht genommen und kam dann in unsere Kirche und hat völlig die Kontrolle über sich selbst verloren. Das ist eine sehr beklemmende Situation. Aber hier ist es noch was anderes. Die Bibel spricht sehr nüchtern auch über diese Wirklichkeit der Besessenheit. Das ist in dem Fall nichts Medizinisches, wie bei der Frau, die in unserem Gottesdienst war. Das kann man auch nicht einfach als Epilepsie oder so verharmlosen, weil wir sehen, dass die Bibel sehr deutlich zwischen Krankheit und Besessenheit unterscheidet. Das sehen Sie hier in Vers 34. Er heilte viele, die an Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Also es sind zwei sehr klar voneinander geschiedene Kategorien. Und hier handelt es sich um wirklich eine dämonische Besessenheit. Das gibt es natürlich auch bis heute noch. Es gibt es heute nicht mehr in dieser Massivität und Häufigkeit, weil als Jesus, als Gott selbst auf der Erde erschienen ist, da haben natürlich auch die Dämonen in besonderer Weise mobilisiert, wenn man so will. Aber vor einiger Zeit erzählte jemand von einem Pfarrer, der während, ich weiß nicht, der Zweite Weltkrieg war es, glaube ich, einen Hellseher in seiner Kompanie hatte. Und dieser Hellseher wusste immer, wer als nächster fallen würde von den Soldaten. Das war grauenvoll. Und das bewahrheitete sich dann auch so. Er wusste immer, das war wie eine Macht, wie ein Zwang, wer als nächster sterben würde von dieser Kompanie in diesem Krieg. Und auch dieser Mann hier hat spezielle Kenntnisse. Die Mächte der Finsternis erkennen längst, mit wem sie es zu tun bekommen. Das hat ihr Chef ja in der Wüste schon erlebt. Wer das ist hier? Der Sohn Gottes, der Heilige Gottes, sagen sie. Und sie begreifen, was den meisten Menschen noch nicht klar ist. Mit Jesus kommt das Gericht über die Finsternis. Das ist ja so schön, dass das wahr ist. Sie sagen, du bist gekommen, um zu verderben. Ja, natürlich ist Jesus gekommen, um die Macht der Finsternis, um die Macht des Teufels und seiner Bagage zu brechen. Und die wissen es. Die wissen es schon sehr genau. Und sie wissen auch, dass sie gegen Jesus keine Chance haben. Und deswegen dieses Schreien. Mit Jesus kommt das Gericht. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8 steht, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8, das steht. Und das wissen wir auch, dass sie gegen Jesus keine Chance haben. Die Macht der Finsternis ist gebrochen. Und schauen Sie, es fällt auf, dass die finsteren Mächte Jesus immer wieder mit höchstem Ehrentitel ansprechen. Der redet Jesus nicht an als Lehrer oder Herr oder Meister und Sohn Davids, sondern wie nennt er ihn? Den Heiligen Gottes. Und wenn wir dann weiter gucken, Markus 3, Vers 11, da nennen die Dämonen Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und weiter in Markus 5, Vers 7, da wird Jesus angerufen als Jesus, der Sohn Gottes des Höchsten. Also die wissen genau, wer er ist. Und das zeigt sich eben auch hier. Sie wissen um die volle Würde Jesu. Und es ist der Versuch, gewissermaßen Kontrolle über Jesus zu gewinnen, indem sie seinen Namen aussprechen. Das ist dieses okkulte Prinzip, was hier waltet. Dass man glaubt, wenn man den Namen jemandes ausspricht, dass man Macht über ihn gewinnt. Das findet sich sogar noch in dem Märchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Das ist dieser Grundgedanke. Wenn sie es wüssten, hätten sie Macht über mich. Und gut, dass sie es nicht wissen. Und so glauben die Dämonen auch hier, sie könnten Jesus irgendwas anhaben, wenn sie seinen Namen aussprechen. Und deswegen sagen sie, wer er wirklich ist, sie benennen das. Aber Jesus beweist seine souveräne Macht. Und das wird uns auch hier von Markus ganz genau, wenn auch mit ganz knappen, nüchternen Worten beschrieben. Aber Jesus befahl ihm, also Jesus sprach zu ihm gewissermaßen, verstumme und fahre aus von ihm. Kein großer Exorzismus. Kein dramatisches Ritual, sondern Jesus sagt ein Wort. Das ist das göttliche Machtwort. Und was geschieht? Ein Machtwort genügt. Noch einmal ein Schrei der Besessenheit. Und dann ist es geschehen. Und was hier passiert, ist genau das, was in unserem Gesangbuch in EKG 53, Vers 3 steht, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Da steht, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, in Vers 3, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes, befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegreich heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Genau das passiert hier. Und das zeigt uns die Überlegenheit unseres Herrn. Und wieder Entsetzen unter den Augenzeugen. Und dann die Reaktion, dass die Leute merken, eine neue Lehre in Vollmacht. Die sagen wahrscheinlich mehr, als sie im letzten begriffen haben. Die sagen aber nicht, das ist ein Exorzist. So haben es die Pharisäer dann behauptet. Aber die sagen mehr. Das Entscheidende ist die neue Lehre, die Jesus bringt. Das Evangelium bricht die Macht des Teufels. Und Jesus hat die Vollmacht, weil er der Sohn Gottes ist. Und er übt diese Vollmacht aus mit seinem Wort. Und seine Macht ist eine Folge der machtvollen Wahrheit, die er vorhin gepredigt hat. Es ist genau die gleiche Macht seiner Worte, seiner Wahrheit. Also es ist doch interessant, Jesus macht nicht erst einen demonstrativen Exorzismus und dann ist Aufmerksamkeit für die Predigt und dann predigt er. Das macht er nicht. Sondern Jesus setzt an mit der Durchschlagskraft seiner Predigt. Und dasselbe Wort, das die Herzen aufwühlt oder öffnet, dasselbe Wort verschließt den Dämonen den Mund. Es ist dasselbe Wort. Die göttliche Macht der Worte des Herrn. Und diese Situation zeigt als ein reales Bild, was die Verkündigung von Gottes Wort bewirkt, nämlich dass hilflose Menschen aus dem Klammergriff des Teufels befreit werden. Verstehen Sie, das ist wie ein reales Bild, was hier gezeigt wird. So ist es. So ist es, wenn das Evangelium greift. So wie dieser Besessene befreit wird. Wenn ein Mensch von Jesu Wort getroffen wird, dann hat das Wort Gottes die Macht, diesen Hilflosen in seiner Sünde, in seiner Gefangenschaft festsitzenden Menschen, der, wenn sich an ihm nichts, an seiner Situation nichts ändert, schnurstracks auf dem Weg zur Hölle sich befindet, dann hat dieses Machtwort Jesu wirklich die Kraft, ihn frei zu machen aus dem Klammergriff der Sünde, des Teufels und des Todes. Und nochmal, liebe Gemeinde, dieser Text ist keine Anleitung zum Exorzismus. Das Neue Testament macht insgesamt deutlich, dass dieses direkte Gebieten eine besondere Vollmacht Jesu war, die er seinen Aposteln gab. Das gehört zu den speziellen Zeichen und Wundern, mit denen die Autorität der Apostel ausgewiesen wurde. Das ist nicht uns als Gemeinde aufgetragen, die direkte Konfrontation mit den Dämonen zu suchen. Das ist immer ganz übel geendet, wenn Leute das versucht haben. Und die heutige Gemeinde, die soll handeln mit Gebet. Wenn ein Mensch sagt, ich habe da Not, ich habe den Eindruck, ich stehe unter einer Macht, die ich nicht loswerde. Unsere Aufgabe ist es, mit dem Betroffenen zu beten und zu sagen, Jesus, hilf ihm, mach ihn frei. Und dort, wo Sünde bewusst ist, diese Sünde zu bekennen. Und dort, wo bestimmte okkulte Praktiken vorliegen, sich davon zu trennen und das zu lassen. Aber wir als Gemeinde haben nicht den Auftrag, Exorzismus zu betreiben. Das ist ganz klar vom Neuen Testament her. Sondern wir haben den Auftrag zu beten. Und mit dem Wort Gottes, wie bei jeder anderen Seelsorge auch, dem Notleidenden zu helfen und zu sagen, kehre um, wenn du Sünde erkennst und der Herr vergibt und er macht dich frei. Jesus ist der Retter. Aber wenn wir das quasi auch nicht nachmachen sollen, was hier uns vorgegeben ist. An dieser Stelle ist ein Prinzip, das zu allen Zeiten gilt. Und das lautet, die Dynamik im Reich Gottes wird ausgelöst durch göttliche Machtworte. Und das ist das entscheidende Mittel, mit dem die Menschenfischer bis heute arbeiten sollen, göttliche Machtworte. Hier in der Bibel hat uns Jesus diese göttlichen Machtworte zur Verfügung gestellt. Bis heute. Es ist sein Evangelium. Und diese Worte sind nicht wie Mantras, die wir einfach wiederholen sollen, sondern die Kraft steckt in der Wahrheit, die sie uns mitteilen. Und es kommt nicht darauf an, dass wir eine besondere Vollmacht haben oder diese Worte nun mit irgendwelchen besonderen Ritualen unter die Leute bringen, sondern die Kraft steckt in der Wahrheit, in dieser göttlichen Wahrheit, liebe Leute. Da steckt wirklich die Kraft drin, Menschen zu verändern und zu retten. Und darum darfst du dieser Macht, dieser Worte vertrauen. Gib sie weiter. Gib dein Zeugnis dem anderen. Sag ihm, was Jesus für ihn getan hat. Und wenn du nicht mit ihm reden kannst, gib ihm eine Schrift. Oder gib ihm eine CD mit einer Predigt. Du wirst ihn nicht bekehren können. Ich werde ihn nicht bekehren können. Aber Gottes Wort hat diese göttliche Durchsetzungskraft, die wir hier in diesen Versen vorgeführt sehen. Vertraue darauf. Gib das Wort weiter. Und Jesus wird zu seiner Zeit entsprechend handeln. Und darum sollen wir Menschenfische auch nicht mit schmackhaften Ködern irgendwie die Menschen für das Evangelium locken, wie der Rattenfänger von Hameln. Wir sollen sie nicht ködern Wir sollen nicht sagen, oh, schau mal, was für ein leichtes Leben du haben wirst, wenn du zu Jesus kommst. Oder deine ganzen Finanzprobleme werden gelöst, wenn du zu Jesus kommst. Vielleicht, ja, vielleicht aber auch nicht. Das ist nicht der Punkt. Wir ködern nicht. Das ist nicht der Auftrag, sondern wir geben göttliche Machtworte weiter. Denn das Problem der Leute ist nicht, dass sie noch mehr bespaßt werden müssen und in unserem Fall dann eben christlich bespaßt, sondern das Problem ist, dass sie Vergebung ihrer Schuld brauchen, dass sie Rettung brauchen, dass sie Jesus brauchen. Und das gibt ihnen kein Köder, das geben ihnen nicht die tollsten christlichen Events, das geben ihnen nicht die anregendsten Kinder- und Elternprogramme, so gut es ist, Kinder- und Elternprogramme zu machen, machen wir ja auch. Aber das ist nicht das, was Menschen rettet. Der Köder rettet nicht, sondern nur das göttliche Machtwort rettet. Und das ist unsere allererste Verantwortung, ihr Lieben, das weiterzugeben. Und dann wird was geschehen. Dieses göttliche Machtwort, das lullt die Leute nicht ein, das therapiert sie nicht, das begütigt sie nicht in der Regel, sondern es schreckt sie auf. Und das war auch hier so, wenn wir lesen, was die Predigt Jesu ausgelöst hat, die Leute werden erstmal aufgeschreckt. Das war auch die Wirkung von Jesu Predigt. Die fanden ihn nicht alle total nett immer, wenn er gepredigt hatte. Gut, sie hörten ihn auch gern. Das steht in Markus 12, Vers 37. Die Volksmenge hörte ihn gern. Es war auch interessant, wenn Jesus sprach. Und sie haben gemerkt, er hat was zu sagen. Und er hat versucht, ihre Herzen zu erreichen. Es war auch interessant, ja. Und sie hörten ihn auch irgendwie gern. Aber wenn sie begriffen, dass es nach ihrem Herzen griff, wenn sie begriffen, dass Gottes Wort einen Anspruch an ihr altes, dickes Ego formulierte, dann erschraken sie und viele sagten nein. Und schauen Sie, deswegen sagt das Paulus doch auch zu Timotheus in 2. Timotheus 4, als er ihn auffordert, predige das Wort. Dann sagt er nicht, ja, und wenn du das Wort predigst, werden sie alle in Ehrfurcht vor dir erstarren und sagen, was bist du für ein toller Typ und wir wollen davon noch mehr hören. Sondern es wird oft genau das Gegenteil passieren, sagt er, 2. Timotheus 4. Es wird ab Vers 3, es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen und erdulde die Widrigkeiten und tue das Werk eines Evangelisten und richte deinen Dienst völlig aus. Natürlich gibt es Widrigkeiten. Wer hört schon gern, dass er sich bekehren muss? Wer hört schon gern, dass er vor Gott ein Sünder ist? Wer wird schon gern ins Gericht gerufen? Der normale Mensch ebenfalls nicht. Und das bekommen die Prediger und die christlichen Zeugen zu spüren. Und Jesus macht genau das Gleiche hier. Er stürzt die Menschen in die Krise mit seiner Predigt. Er sagt nicht, oh, alles wird gut, keine Sorge. Jesus bringt nicht einfach seelische Entlastung. Irgendwann ist die seelische Entlastung dann die Folge, aber das ist nicht das, was die Predigt direkt bringt, sondern er predigt die Menschen ins Gericht Gottes. Er zerstreut jeden Anflug von Werkgerechtigkeit. Er zerschlägt alle stolzen Selbstsicherungen des so viel und hoch von sich denkenden Humanisten. Und dadurch stürzt er die Menschen in die Krise und er zeigt seinen Jüngern hier, was es bedeutet, ein Menschenfischer zu sein. Und die Folge ist blankes Entsetzen. Die Atmosphäre ist nicht locker oder beschwingt, sondern zum Zerreißen gespannt. So funktioniert die Dynamik des Reiches Gottes. Durch göttliche Machtworte. Und genau an diesem Punkt wurde die Reformation geboren. Verstehen Sie, das war das Nadelöhr, durch das die Reformation kam gewissermaßen. Als Luther entdeckte, er war ja selber ein Umgetriebener, er suchte ja die Wahrheit. Als er entdeckte, alle menschlichen Theorien, alle menschlichen Erklärungsversuche über den Sinn des Lebens, sie versanden, sie bleiben stecken in ihrer Widersprüchlichkeit und Hilflosigkeit. Ich komme nicht auf den Grund der Dinge. Ich kriege die ganzen einzelnen Bruchstücke meines Lebens nicht zusammen. Und dann merkte er, es gibt nur eine Quelle. Es gibt nur eine Quelle, wo ich das frische Wasser bekomme, das meinen Durst wirklich stillt. Es gibt nur eine Quelle, wo meine Verzweiflung wirklich geheilt wird, wo meine Fragen wirklich beantwortet sind. Und das ist das Wort Gottes, das er mir in der Bibel schenkt. Diese Quelle sprudelt und sie sprudelt nicht nur für mich. Und deshalb, wissen Sie, gab es für die Reformation, das erscheint uns so selbstverständlich, aber das musste damals erstmal wieder entdeckt werden. Es gab für die Reformation nur eine Konsequenz, weil die Bibel wahr ist, muss sie gepredigt werden. Worüber hatten die sonst alles Mögliche gepredigt? Über die Kirchenväter, über Gedichte, über alles Mögliche sonst. Und Luther sagte, wenn das wahr ist, und es ist wahr, dann muss die Bibel gepredigt werden. Und darum predigen wir die Bibel. Und das war es, was die Reformation wiederentdeckt hat. Und darum ist jede echte reformatorische Theologie Bibeltheologie, Erklärung des Wortes Gottes, Anwendung des Wortes Gottes. Und die Reformatoren haben sich darüber so gefreut, dass sie ein besonderes Wort dafür geprägt haben, für diese Wirksamkeit der Bibel. Sie haben gesagt, das ist das Verbum efficax. Efficax bedeutet wirksam, effizient. Die Effiziatia Scripturae, die Wirksamkeit der Schrift, das ist das Verbum efficax. Wenn Sie jemand fragt später, warum war es im Gottesdienst, weil wir das Verbum efficax haben, können Sie sagen. So konnte sich die Reformation durchsetzen. Das Verbum efficax. Schreibt sie mit X am Ende. Und Luther konnte sagen, ich sitze hier und trinke mein schönes Wittenbergisch Bier und Gottes Reich kommt ganz von alleine. Wodurch? Durch das Wort. Ich sitze hier und die Käthe hat ihm sein schönes Wittenbergisch Bier gebraut und das Reich Gottes kommt. Ich muss mir gar keine Sorgen machen. Es kommt, weil das Wort es macht. Luther war ein unheimlich fleißiger Mensch. Also wirklich, der Luther, der hat geschuftet bis zur letzten Patrone. Der hat nicht ständig die Füße hochgelegt und Bier getrunken. Aber er wollte damit sagen, ich muss mir keine Sorgen machen, denn das göttliche Machtwort, es wirkt, es läuft. Und das Reich Gottes breitet sich aus. Und deswegen, es hängt nicht an mir, altem Luther. So, und er hat das mal in einer Vorlesung über Jesaja so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, Gott gibt uns nicht Waffen in die Hand, sondern er legt sein Wort in den Mund. Und mit diesem Wort trösten wir die Brüder und schlagen wir den Satan mit unseren Widersachern in die Flucht. Demnach ist es eine wichtige Sache, dass man das Wort Gottes hat und lehrt. Also, das ist das zweite Geheimnis. Erstens, Dynamik des Reiches Gottes durch berufene Menschenfischer. Zweitens, Dynamik des Reiches Gottes durch göttliche Machtworte. Und dann wechselt die Szene. Und Markus zeigt uns noch ein drittes. Und es ist immer noch derselbe Tag nach allem, was man aus dem Textzusammenhang schließen kann. Eben noch war Jesus groß in der Öffentlichkeit. Und der Tag schreitet voran. Und dann zieht Jesus sich mit seinen Jüngern in ein Privathaus zurück. Und hier in den nächsten Versen, da gestattet Petrus uns einen kurzen Einblick, eben durch Markus. Wir wissen ja immer, Markus ist der Sprecher des Petrus gewissermaßen, einen kurzen Einblick in sein Familienleben. Das gucken wir uns noch zum Schluss an. Also, die große Szene in Kapernaum in der Öffentlichkeit und dann geht's weiter in Vers 29. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes, die haben sie mitgenommen, in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber da nieder und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich. Und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihnen. Vermutlich ist es das Haus, dessen Reste man heute noch beobachten kann. Wenn Sie mal in Israel waren und in Kapernaum, haben Sie es wahrscheinlich gesehen. So unter einer modernen Konstruktion auf einem Ausgrabungsgelände in Kapernaum. Ursprünglich kamen die beiden Brüder ja aus Bethsaida. Nach ihrer Hochzeit sind sie möglicherweise dahin gezogen. Und die Situation, die sie dort vorfinden, ist wirklich ernst. Die Mutter hatte Fieber, das heißt nicht, sie hatte ein bisschen erhöhte Temperatur, sondern das war eine gefährliche Krankheit. Fieber, das war eine gefährliche Krankheit, die oft im Altertum tödlich endete. Nicht einfach zwischendurch mal 39,5 oder so. So, und Petrus bringt den Retter ins Haus. Ich erinnere mich noch, als kleiner Junge, wie mich das sehr beeindruckt hat, da habe ich einen Prediger über diese Stelle sprechen hören. Und ich weiß noch heute, wie er sagte, hier kann man sehen, wie Jünger Jesu wirklich zu neuen Menschen werden. Der Petrus wollte sogar, dass Jesus seine Schwiegermutter wieder gesund macht. Und genau das passiert hier. Ich kann das sagen, weil ich eine sehr, sehr liebe Schwiegermutter hatte. Jedenfalls, es geschieht, er bringt ihn mit zu seiner Schwiegermutter. Und er macht die miteinander bekannt und schauen Sie mal, wie Jesus reagiert. Er trat auf sie zu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und wie kräftig, auch wieder ganz unspektakulär. Und wie kräftig die Dame sofort war, sieht man daran, dass sie sich gleich wieder an die Arbeit machte. Das steht übrigens in allen Parallelberichten, auch in Matthäus 8 und in Lukas 4, die dieses Ereignis berichten. Die sagen alle, sie diente ihnen sofort. Sie wurde von Jesus geheilt und sie war ihm so dankbar, dass sie sagte, Mensch, klar, mein Leben gehört ihm, ich verdanke es ihm. Was ist das Logischste, als dass ich ihm diene? Wo dienst du ihm? Wie zeigt sich dein Dank dafür, dass der Herr dich gerettet und befreit hat? Und es ist sehr berührend zu sehen, wie persönlich Jesus sich dieser kranken Frau zuwendet. Und das ist das Dritte. was die Dynamik des Reiches Gottes ausmacht. Berufene Menschenfischer, göttliche Machtworte und drittens persönliche Messiasnähe. Der große Messias kommt ganz nah. Zum Glauben kommen, durchs Gericht hindurch gerettet zu werden, bedeutet immer in ein persönliches Verhältnis zum Messias zu kommen. Und Messias heißt ja König, bedeutet König. Der große König zieht mich in ein persönliches Verhältnis zu sich hinein. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende zu seinen Leuten. Das ist ganz persönlich gemeint. Er ist wirklich persönlich da für die, die ihn suchen. Und das spricht sich auch an diesem Abend schnell herum. Vers 32, als es Abend geworden war und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war vor der Tür. Also das ist so ein Begriff, wie wir es auch sagen, die ganze Stadt war unterwegs. Das muss nicht bedeuten, dass jeder einzelne Mensch, der dort eingeschrieben war, unterwegs war, aber so wie wir das sagen, die ganze Stadt war auf den Beinen. Sie haben das gehört, er kümmert sich um die Leute, er hat ein Ohr für sie und die mussten ja warten, bis der Sabbat vorbei war, weil sie vorher nicht tragen und schleppen durften. Sie durften also vorher auch keine Kranken hinbringen. Und dann mussten sie warten, bis der Abend war und dann war der Sabbat vorbei und jetzt durften sie. Und jetzt bringen sie die Leute zu Jesus und sagen, bitte, 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 er hat keine Chance. Er ist schon so lange krank, er erträgt es nicht mehr. Jesus, bitte mach ihn gesund. Und sie kommen zu ihm und er wendet sich ihnen zu. Und man kann sagen, so erschreckend seine Predigt sein musste, so tröstlich und ermutigend war seine persönliche Nähe. Und wissen Sie auch, dies Dritte, diese persönliche Messiasnote hat die Reformation wiedergefunden. Die römisch-katholische Kirche, damals wie heute, hatte, das klingt hart, aber die wollten das auch nicht, aber es war so im Endeffekt, hatte die Menschen von Jesus weggedrängt. Warum? Weil sich die Kirche zwischen Jesus und die Menschen geschoben hat. Weil sie selber die Vermittlung wahrnehmen wollten. Und genau davon zeugt etwa die Predigt von Papst Franziskus, die er 2014 auf dem Petersplatz gehalten hat und die man über YouTube, ich habe das hier schon mal zitiert, nochmal nachhören kann. Müssen Sie nur eingeben, Pope Francis, Relationships with Jesus. Und dann bekommen Sie das mit, was er da sagt. Er sagt, es gibt in der Tat Leute, die behaupten, dass man eine persönliche, direkte, unmittelbare Beziehung mit Jesus haben kann. Jenseits der Teilhabe an der Gemeinschaft der Kirche und jenseits der Vermittlung durch die Kirche. Also der Papst sagt, es gibt tatsächlich Leute, die glauben, man könne eine persönliche Messiasnähe haben, ohne dass das durch die Kirche vermittelt und geregelt würde. Und dann fügt er hinzu, diese Versuchungen sind gefährlich und schädlich. Und das ist nicht ein Ausrutscher von Franziskus, sondern das ist die tiefste Grundüberzeugung der römisch-katholischen Kirche. Sie schiebt sich dazwischen. Und Helmut Frey, der in den 70er Jahren eine der besten Analysen des katholischen Glaubens verfasst hat. Er hat das genauso beschrieben. Er hat gesagt, man fasst im katholischen Glauben nicht, dass alle Zwischen- und Nebeninstanzen hinweggefegt sind. Am Kreuz das Gericht über die Welt vollstreckt ist und wir im Glauben neu geboren sind. Und dann fügt er hinzu, die katholische Einschaltung von Zwischeninstanzen und Aufbietung von Leistungen verachtet die vom Alten Testament vorhergesagte und von Jesus zugesagte Erlösung und Gottunmittelbarkeit der Erlösten. Und Gottunmittelbarkeit meint nicht eine mystische Gottunmittelbarkeit, also dass wir irgendwelche Stimmen hören oder irgendwelche inneren Regungen haben, aus denen wir das ableiten können. Das ist nicht gemeint, sondern wir haben Gott durch sein Wort. Und in diesem Wort, in dem er zu uns redet, dürfen wir gewiss sein, er ist da. Und wir vertrauen ihm und wir haben diese unmittelbare Verbindung. Wir können zu Jesus beten, wir können sagen, Jesus, wir danken dir, dass du uns das von dir zeigst. Und mein Herz soll dir gehören und ich vertraue dir. Und du weißt, was da und da morgen wieder los ist. Bitte geh mit mir, hilf mir. Wir dürfen diese direkte Verbindung zu Jesus haben. Das ist nichts Mystisches, aber es ist trotzdem echt und gerade echt. Und Frey schreibt weiter, im Katholizismus nimmt Jesus eine andere Stellung ein als in der Bibel. Zwar steht er offiziell in der Mitte, aber weil die Bedeutung seines Kreuzestodes nicht erkannt wird, weil der Schluss aus der Abgeschlossenheit und Einmaligkeit seines Erlösungswerkes am Kreuz nicht gezogen wird, wird Jesus selbst durch Zwischeninstanzen in den Herzen der Menschen aus der Mitte gedrängt. Er wird aus der Mitte gedrängt durch die Kirche, die sein Werk auf Erden fortführt, durch den Papst, der seine Person auf Erden vertritt, durch Maria, die ihn im Himmel umstimmt, durch Heilige, die als kleine Schutzgötter geduldet werden, durch die Handlungen der Priester, die uns Beistand leisten. Und so werden Jesu Hoheit und Jesu Liebe verdunkelt. Zitat Ende. Das ist es. Und das war diese großartige Wiederentdeckung der Reformation. Du darfst ein direktes, persönliches Verhältnis zu Jesus haben. Und Markus zeigt, wie nahe Jesus dem kommt, der seine Hilfe und seine Rettung sucht. Und genau da drin haben die Reformatoren ihre Geborgenheit gefunden und ihre Gewissheit. Und genau das hat Luther mit seinem berühmten Wort gemeint: Es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die heilige christliche Kirche sei. Das sind die gläubigen Schäflein, die die Stimme ihres Hirten hören. Das ist das persönliche Verhältnis. Jesus ist mein Hirte. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten. Das ist die reformatorische Definition von Kirche. Es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was es ist. Und darin lag seine Erleichterung, dass er sagen konnte, Christus und ich, wir sind ein Kuchen. Vorher waren das verschiedene Zutaten. Buttermilch und Safran. Das hat mit dem Buttermilch und Safran hat er nicht gesagt oder so gemeint. Aber die Gemeinschaft mit Jesus macht mich zu seinem Miterben, zu seinem Bruder. Und er konnte sagen, also werden wir ein Kuchen mit Christo. Wir werden so mit ihm zusammengebacken, dass uns nichts mehr von ihm trennen kann. Und darum hat Luther in seiner Freiheitsschrift das Verhältnis zwischen Jesus und dem Gläubigen verglichen mit dem Verhältnis zwischen einem Bräutigam und seiner Braut. Und darum hat seine Frau Käthe, als es in die letzte Krise ging, als es ans Sterben ging, gewusst und bekannt, ich hänge mich an Christus wie die Klette ans Kleid. Verstehen Sie, das ist immer der gleiche Ton. Das ist der Ton dieses persönlichen Vertrauensverhältnisses, das wir zu Jesus haben dürfen. Das ist die persönliche Messiasnähe, die Jesus jedem schenkt, der ihn sucht. Fassen wir zusammen, was Markus uns in diesem Abschnitt ins Herz schreiben will. Er sagt, schau hin, so funktioniert die Dynamik von Gottes Reich. So breitet es sich aus. Erstens durch berufene Menschenfischer, zweitens durch göttliche Machtworte, und drittens durch diese persönliche Messiasnähe. Und jeder dieser 3 Punkte wurde in der Reformation wieder entdeckt. Das Priestertum aller Gläubigen, jeder Christ ein Menschenfischer, jeder Christ berufen von Gott an seinen Platz. Dann diese Entdeckung Gottes Wort wirkt, das Verbum efficax. Die ganze Kraft und Macht liegt in dieser Wahrheit, die Gott uns gegeben hat. Und darauf dürfen wir uns verlassen und das dürfen wir weitergeben. Und drittens diese persönliche Messiasnähe, die direkte persönliche Beziehung, die jeder einzelne Christ zu seinem Herrn haben darf. Und liebe Gemeinde, das macht uns ganz viel Mut, weil Jesus heute derselbe ist wie im 1. Jahrhundert bei Markus und im 16. Jahrhundert bei Martin Luther. Und heute genauso. Und darum lasst uns ganz bewusst diesen Auftrag wahrnehmen. Lasst uns in die neue Woche reingehen als Menschenfischer. Lasst uns in die Woche reingehen, dass wir sagen, Herr, wir wollen dir auch so zur Verfügung stehen. Wir wissen nicht, welche Begegnung du ermöglichen wirst. Wir wissen nicht, wie die Situation sein wird. Herr, aber wir sind bereit, deine Menschenfischer zu sein. Und wir wollen dir treu sein. Und wir wollen die Welt in aller Liebe zu dir bringen und ihr dein Evangelium geben und sie dadurch in dein Gericht rufen, damit sie gerettet werden. Und wir können uns darauf verlassen, dass der Herr durch seine göttlichen Machtworte wirkt, dass er Menschenherzen verändert zu seiner Zeit. Wir dürfen uns darauf verlassen. Wir sehen das nicht immer. Manche Eltern sind darüber gestorben. Sie haben gebetet für ihre Kinder. Und solange sie lebten, sind die Kinder nicht zum Glauben gekommen. Und wie viel ist noch geschehen, nachdem sie gestorben sind? Und dann haben sich Leute bekehrt. Der Herr hat seine Zeit. Aber wir dürfen seinen göttlichen Machtworten vertrauen. Und lass uns immer dankbarer dafür werden, dass wir ein persönliches Verhältnis zu Jesus haben dürfen und dass er uns keine Sekunde im Stich lässt. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.